Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Premiere im Blindflug.
Das allererste Mal.
Wir haben einen Werbepartner und ich muss es dir gar nicht verschweigen.
Weil ich es schon weiß.
Weil du es schon weißt.
Das
weil
stimmt.
Wir uns heute gegenseitig einen Wein vom Werbepartner einschenken, was natürlich nur deswegen geht, weil der Werbepartner gleich ein ganzes Anbaugebiet ist. Und ich würde sagen, wir sprechen mal schnell die Werbung ein. Unser heutiger Werbepartner ist das Weinanbaugebiet Franken. Franken, Silvaner Heimat seit 1659. Franken ist in vielerlei Hinsicht ein besonderes Weinanbaugebiet. Es gründet auf der Trias, hat dadurch scharf abgegrenzte Gesteinsformationen von Keuper, Muschelkalk und Buntsandstein, die den Weinen ein klar schmeckbares Profil geben. Es hat den höchsten Silvaneranteil aller Anbaugebiete und produziert Weine, nicht nur aus Silvaner, die hervorragende Speisenbegleiter abgeben. Gerade zu den Festtagen ist Franken ein Paradies für neugierige Weinfreunde. Mehr darüber erfahrt ihr heute im Blindflug. Das war die Werbung und jetzt startet das Podcast.
Ach, das ist schön, wenn man mal dabei ist, wenn die Werbung mit reingeht. Freue ich mich total. Schön.
Da machen wir nochmal eine kurze Einleitung zu, weil das jetzt sonst eventuell so wirkt, als hätten wir hier eine bezahlte Redaktion und deswegen würden wir die ganze Zeit über Franken reden. Nein. Ich habe schon vor 2 Jahren angekündigt, dass ich mal was über Franken erzählen wollte. Ich habe mal über ein anderes Weinanbaugebiet oder über das Marketing und die Kommunikation eines anderen Weinanbaugebiets ein bisschen gelästert. Welches das ist, sagen wir deswegen heute natürlich nicht. Und da habe ich gesagt, dass ich zum Beispiel mit Franken ganz spannende und ganz andere Erlebnisse gehabt habe. Und daran sind die nicht ganz unschuldig.
Und wie das so gekommen ist. Und ich verstehe das. Also da kann ich auch noch was. Ne? Also.
Wie das so gekommen ist, wollte ich eh schon immer erzählen. Und du hattest auch schon eine Geschichte über Franken, die du seit einiger Zeit vor dir herschiebst. Und da war es natürlich logisch,
dass
wir sagen, dann bündeln wir das doch alles. Das heißt also, der Inhalt hier ist nicht in irgendeiner Form vom Werbepartner beeinflusst. Weil aber vielleicht so der ein oder andere fränkische Winzer mal nachhört, was die da von der Weinwerbung mit seiner Kohle hier jetzt gemacht haben, erklären wir vielleicht nochmal kurz, was wir hier machen.
Wir schenken uns Wein ein in schwarze Gläser. Wir fangen an mit einem kleinen Würfel. Da würfeln wir aus, wer damit anfängt, den Wein für den anderen einzugießen.
Genau. Vorher geht derjenige beim Rausgehen zur Küche sozusagen schnell in den Nebenraum, schließt die Tür und sagt, was es ist. Wir haben hier Funkmikros, deswegen könnt ihr das dann alle hören. Derjenige, der ihn eingeschenkt bekommt, aber nicht.
Und die Idee ist immer die gleiche. Ich versuche, Felix einen Wein einzuschenken, bei dem ich glaube, dass er ihm schmeckt und mir schmeckt. Und bei Felix andersrum genau das Gleiche. Ja. Weil wir wollen uns nicht veräppeln, veralbern oder verarschen, sondern wir wollen zusammen gerne einen guten Tropfen Wein trinken.
Und weil es langweilig ist, Leuten beim Verkosten zuzuhören, muss derjenige, der eingeschenkt hat, einen Schwank aus seinem Leben, in diesem Fall aus seinem Frankenleben, erzählen,
wenn
der andere
Leben
in Ruhe verkostet und vor allem auch verkostet mit dem Hintergrund oder vor dem Hintergrund, mag ich das oder mag ich das nicht und nicht so sehr den Rateaspekt in den Vordergrund stellen. So, das war die Erklärung und ich würfel mal los, wer hier heute anfängt.
Oh, das ist immer das Gleiche. Ich glaube aber, das ist schon irgendwie hier
geschummelt?
Eine geschummelte Sache.
Oh, ja, siehst du, du gleichst doch aus.
3.
Siehst du?
4.
Dann darfst du sogar anfangen.
Oh, ja, ich mein,
zu früh gemeckert, mein Lieber.
Ja, ist immer so. Wenn man mal meckert, hat man auf jeden Fall verkackt. Ich mache heute auf, weil ich das ganz spannend fand und in Blind noch mal viel spannender. Und ich es auch selber noch nicht so getrunken habe, ein bisschen alten Silvaner. Wir machen auf, und zwar anders als sonst, 3x 2004. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das darstellt und Felix auch rauskriegt, was es ist und ob es auch 3x Silvaner ist. Lassen wir uns überraschen. So, wir machen das jetzt mal anders. Links, Mitte, rechts.
Ich kriege jetzt 3 Weine.
Okay. Premieren über Premieren.
Jawohl.
Jetzt muss ich natürlich...
Links, Mitte, rechts.
muss ich mit den kleinen Gläsern leben.
Ja, ja. So viele große haben wir nicht. Links, Mitte, rechts. Spektakulär. Oh, bei so vielen Gläsern können wir wenigstens mal dann auch einfach mal zweihändig anstoßen.
Warte, warte. Und warum machen wir das so? Weil ich da Lust drauf hatte.
Ja, bin gespannt. Man muss natürlich für diejenigen, die uns noch nie gehört haben, dazu sagen, dass es hier auch keine Spucknäpfe gibt.
Genau.
Weil sonst könnte man da ja irgendwie was versuchen zu gucken, wegen was das für eine Farbe oder so. Wir trinken aus schwarzen Gläsern. Deswegen, aber ich werde die dann nicht unbedingt alle austrinken, sonst kann ich meine Geschichte noch nicht mehr erzählen. Ja, leg du mal los.
Ja, ich muss auch einmal kurz.
Klar, einmal auch kurz. Okay.
So. Wir haben uns beide kurz angetrunken, also reingetrunken und reingerunken und reingetrunken. Du machst jetzt noch mal ein bisschen in Ruhe weiter. Und ich erzähle, warum deine Liebe zu Franken auch ein bisschen meine Liebe zu Franken geworden ist.
Jawohl.
Obwohl ich mit dem Silvaner, der da unten hauptsächlich vorkommt, erst ein bisschen
gefremdelt hast.
Gefremdelt, kann man, ja, gefremdelt, ja, ist, gefremdelt ist in Ordnung, das stimmt. Aber da habe ich ja von dir tatsächlich was gelernt und bin da inzwischen durchaus mehr als aufnahmebereit und finde es auch zum Teil wirklich sehr schön. Und das auch, obwohl das hier unser Werbepartner ist. Also das hat damit wenig zu tun, sondern es macht Spaß. Und wie meine Liebe zu Franken jetzt zustande gekommen ist und dass sich ausgeweitet hat, das ist quasi eine kleine Geschichte. Wir sind auf unserem Champagner-Trip runter in Richtung Spanien, um da sozusagen zusammen, naja, Urlaub zu machen, so ein bisschen auch zu arbeiten, genau, haben wir auch unseren ersten Zwischenstopp in Franken gemacht.
Genau, also Champagner-Trip nach Spanien heißt, wir sind über die Champagne nach Spanien gefahren.
Ja, das muss man vielleicht dazu sagen. Wir waren nicht die ganze Zeit voll mit Champagner auf dem Trip, klingt auch so ein bisschen fast. Und dabei waren wir in Franken und haben erst ein Weingut besucht, Hans Würsching. Und ja, da war ich schon. Also das war schon wirklich ziemlich cool, weil das war eine Online-Probe, die wir damit die wir begleiten durften, wo wir quasi die einzigen Gäste waren. Die einzigen.
Das darf man in der Folge, lasst uns feiern nachhören, das ist noch ganz
so lange her. Genau. Und danach trafen wir den Gebietsverantwortlichen für die, heißt das so, Weinwerbung Franken?
Nee, den Kommunikationschef der Weinwerbung Franken. Der Chef der Weinwerbung Franken ist noch jemand anders. Aber den sieht man nicht, wie sich das gehört. Wenn der Kommunikationschef einen guten Job macht, siehst du den anderen nicht, weil du die Kommunikation dem Kommunikationschef überlässt.
Der war so gut, dass ich ihn gleich mal zum Chef gemacht habe. Ja. Ist ja auch nicht das Allerschlimmste. Und in dem Zusammenhang kam quasi nochmal das Gespräch auf die Best-of-Gold-Verkostung, die dann irgendwann anderthalb Monate später war. Mhm. Oder sowas. Einen Monat oder anderthalb Monate später?
Ich glaube, sowas in dem Dreh. Monat später.
Die du ja schon immer sehr, sehr. Wie viele Jahre machst du die jetzt schon normalerweise?
Jetzt, ich habe die eine habe ich verpasst, sonst wäre es das sechste Mal gewesen, glaube ich. Also fünfmal war ich da.
Oder? Genau. Und diesmal konntest du nicht.
Genau.
Und hast dann vorgeschlagen, dass du ja einen Stellvertreter schicken könntest.
Genau.
lieber einen schlechten als keinen quasi. Also kam ich ins Gespräch und ich habe das dankend angenommen, weil ich das sehr spannend fand und bin dann für dich sozusagen zur Best-of-Gold-Verkostung gefahren. Mhm. Das ist die Verkostung der Weinregion Franken, bei der sie die besten Weine ihrer Region küren und zwar aus allen Rebsorten, also ziemlich allen Rebsorten, die sie anbauen.
In 10 Kategorien.
In 10 Kategorien. Und das ist, also man muss das mal, also ich reiß das mal so ein bisschen an. Das ist wirklich, man fühlt sich, also man kann schon mal von vornherein sagen, ich habe mich selten so gut aufgehoben gefühlt wie da.
Das ist ein großes Klassentreffen.
Also richtig großes Klassentreffen, genau.
Die meisten Verkoster kennen sich, entweder von da oder weil auch viele Sommeliers dabei sind, irgendwie aus anderen beruflichen Bereichen.
Davon kannte ich auch eine ganze Menge. Und lustigerweise, das war eine kleine Anekdote am Rand, war das so, ich kam ja sozusagen als Neuling mit dazu. Und alle waren, also die ich kannte, das war total schön. Das war wirklich wie Klassentreffen. Das war so ein bisschen Küsschen hier, Küsschen da, also auf die Wange. Und die, die man nicht kannte, da habe ich dann später rausgekriegt, dass die, also eine ganze Menge von denen durchaus wusste, wer ich war, vom Podcast, und die den auch hören, aber die dann erst mit ein bisschen Alkohol und ein bisschen Pegel, also ich höre den ja auch ganz gern, das aber das kam erst quasi ein bisschen später raus. Ja? Und dann ist es tatsächlich so, dann kommt man da an, großes Hallo, man trifft alle, dann wird man da aufgenommen und der erste Tag ist so ein bisschen so ein Kennenlerntag. Und dann wird man so ein bisschen schön rumgeführt, kriegt noch, ich glaube, es gab noch ein paar Leute, die haben noch größere Führungen gehabt als ich, die waren früher da, man kann schon morgens anfangen.
Ja.
Genau, das hatten wir nicht, weil ich kam mit Anja Schröder, die war sozusagen, wir kamen erst zum Mittag oder sowas an, zur zweiten Runde der Führung und fingen dann am Weingut am Stein an.
Ja.
Mit einer fantastischen Führung durch die Weinberge, mit einer super Erklärung. Die Winzer, also drei Winzer waren dabei, mit einer tollen Erklärung durch die Berge durch, wie das alles ist mit den Lagen, hoch, mit einer tollen Verkostung. Mit dem schönen Blick über die Main gab es fantastische Weine zu verkosten. Und das war schon sehr schön, das hat man sich, also es war wirklich wie so ein Klassentreffen. Und dann gab es abends die nächste Verkostung mit Gala-Dinner. Die geben sich also wirklich, ehrlicherweise geben die sich, dass sie sich so viel Mühe geben und das so wertschätzen, dass die Leute kommen und ihre Weine verkosten, da war ich überrascht, dass es so wirklich so professionell und so gut ist und auch so eine Wertschätzung hat für die Verkoster.
Es ist im Prinzip, ich habe ja mal eine Weile Marketing gemacht und gab immer den Spruch, die billigste Anzeige, die du als Firma schalten kannst, ist die Stellenanzeige. Die sind etwas günstiger als die Formatanzeigen, weswegen gute Marketingabteilungen auch immer die Gestaltung der Stellenanzeigen nicht der Personalabteilung überlassen haben, sondern die machen wir. Ihr könnt gerne mit euren Jobspecs da rein, weil man quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Und Andreas Göpfert ist so ein Typ, der, glaube ich, auch so denkt, dass er sagt, weißt du was, ich kann jetzt ewig lang versuchen, die Leute davon zu überzeugen. Jetzt habe ich sie aber alle hier, dann fahre ich doch lieber mal hier auf, anstatt dass ich jetzt in 17 Städte, wo die alle herkommen, fahre und da dann irgendwelche Veranstaltungen mache und mich über No-Shows ärgere. Hier sind sie alle mal da. Und zweite Sache ist ja auch, die Arbeit wird nicht vergütet.
Genau, es gibt kein
Geld. Weil der Träger des Ganzen ist der Freistaat Bayern über die Weinkontrolle und so weiter und so weiter.
Ach ja, das ist
und,
ja.
Und da müsstest du die höheren Stellen, glaube ich, europaweit ausschreiben, wenn du das bezahlst. Also ich nehme an, das ist auch der ganz praktische Grund, warum man das nicht macht, weil du dann den kleinen Dienstweg nicht mehr so hast. Aber das ist eine Mutmaßung. Aber auf jeden Fall wissen die schon, dass sie sagen, jetzt haben wir sie alle mal hier, jetzt geben wir auch Gas. Das machen sie echt gut.
Und das haben sie dann wirklich Gas gegeben. Beim ersten Abend gab es ein geiles Essen, geiles Dinner.
Und auch immer Hand in Hand mit dem VDP, denn den ersten Abend gestaltet immer der VDP.
Ja. Gab es wirklich gutes Essen auf dem Weingut Jülspital, mitten in der Stadt. Ja, ist das Jülspital, genau. Genau, wunderbar, so ein altes, Riesen. Also kann man auch, wenn man mal da ist, lohnt sich das wirklich, das mal anzuschauen. Mitten in der Stadt und dann eine unglaubliche, fast wie eine Festung.
Ja. Ja,
oder es ist, war es mal eine Festung? Also es sieht krass aus.
Spital.
Achso, okay.
Also, Spielspiel ist auch ziemlich groß, das ist ein Altenheim. Also die Spitäler sind schon beeindruckend, ja. Aber der Hofkeller ist noch krasser und die Keller sind ja auch so krass.
Da waren wir leider nicht drin, weil wir haben gegessen und getrunken und davon auch, darf man das sagen, gar nicht so wenig.
Also, ja, das
ist okay, oder? Wenn Soms Freizeit haben. Und es war dann wirklich so, da gab es fantastische Weine durchgehend zu trinken, also auch wieder aufgereiht und aufgefahren. Alles, was Rang und Namen hatte und was Spaß macht. Und dann hatte irgendwann die Kellermeisterin nochmal, weil es tatsächlich keinen Blubber gab, sprang die nochmal schnell los, als alle draußen standen und dann irgendwer rief, es ist gar kein Blubber da. Und dann sprang sie nochmal los und holte aus dem Keller nochmal drei Flaschen unterschiedlichen Sprudel. Da war wirklich, es war Halligalli und wirklich wunderbares Fest. Ein fantastisches Fest. Mhm. Und dann ging es am Abend danach noch weiter. Wir hatten dann noch mal eine Einladung auf das Weingut am Stein, bei dem so ein Sommerfest war. So ein ganz großes. Es ist ziemlich berühmt.
Ja, mit Musik
und mit Musik und Tanz und allem drum und dran. Und man sitzt, das fand ich unglaublich schön. Also fand ich wirklich, man sitzt halt, also die bauen das alles mitten in den Weinbergen auf. Mhm. Also die Sitze und Stühle und sowas sind zwischen den, also mal Haupthaus, aber dann zwischen den Reben und da sind sonst, das war jetzt ja immer noch Corona, schon ein bisschen die freiere Zeit sozusagen, also nicht mehr alles ganz hart, aber sonst sind da wohl noch viele tausend Leute mehr. Ja?
Ja.
Und es war jetzt aber auch schon relativ voll und schön. Und dann dieses Sitzen so schön beleuchtet zwischen den Reben und es gibt gutes Essen und guten Wein die ganze Zeit. Das war wirklich, also das war echt schön. Habe ich so noch nie gehabt.
Das war auch ein Sternrestaurant im Weingut. Also das heißt, die Küche ist auch wirklich sehr gut.
Ja.
Und haben ein fantastisches Gästehaus in Quader mit Toilette mit Blick über die Stadt. Das ist schon gastronomisch und touristisch ein Highlight, das Weingut am Stein. Mhm. Und die Leute sind auch wahnsinnig nett.
Auch der Winzer und seine Frau, die hatte jetzt an dem gleichen Tag noch Geburtstag. Das heißt, es gab auch noch mal sozusagen ein Geburtstagsschlückchen irgendwann zwischendurch. Also ein fantastischer Abend. Und Schlafen war dann aber wichtig und ich bin noch nicht so spät, weil am nächsten Tag war angesetzt, und das war klar, auch schon bei auf dem Plan, eine große, lange und sehr intensive Verkostung. Und was ich dann, das ist einfach Arbeit, das muss man schon mal sagen. Und was wir alle wissen, die ein bisschen Wein trinken, das macht man an so einem Tag, wo man morgens dann anfängt und bis nachmittags Wein probiert, das machst du nicht mit dem Schädel am nächsten Morgen. Das macht einfach keinen Spaß und kommt nicht klar. Ja, also war es schon wichtig, sagen wir mal, zu einer angenehmen Zeit und mit einem angenehmen Kopf ins Bett zu gehen, um dann am nächsten Morgen aufzustehen. Und dann wirklich eine super organisierte Verkostung zu machen, bei der du quasi sozusagen, ich weiß nicht, ob die es per Los machen, aber du kriegst dann, ich glaube, per Los zugeteilt eine Kategorie, die du verkostest. In der ersten Variante?
Ich sag mal so, das ist wie so ein Turnierplan bei einer WM, wo du 32 siehst, genau. Damit man dann sicher ins Ziel kommt. Es ist so, dass am Ende gibt es Paten, die auf der Bühne die Preise präsentieren. Genau. Und diese Paten sollen aus der Kategorie, die sie präsentieren, alles probiert haben. Da das Teilnehmerfeld aber relativ groß ist, werden einige Sachen, zum Beispiel Silvaner, die Gutsweine oder die, also Silvaner bis 12,5 Alkohol, werden in zwei Gruppen aufgeteilt, weil das kannst du nicht am Stück. Das heißt, derjenige, der das dann präsentiert, der soll dann am Nachmittag möglichst, am Vormittag die eine, am Nachmittag die andere. Ja. Deswegen ist das nicht gelost. Das ist so ein kompliziertes System, nachdem das, wenn du einen Paten in deiner Gruppe hast und du hast an jedem Tisch einen Paten, dann ist der eigentlich mehr oder weniger derjenige, der bestimmt, was du morgens trinkst und nachmittags trinkst und so weiter. Aber es ist mehr oder weniger zufällig.
Aber wir mussten einmal wechseln, aber ich hatte bei der ganzen Nummer, ich hatte viel Glück. Sehr viel. Es ist jetzt auch unfair, das kann man so nicht sagen. Ich hatte das Glück, ich musste keine Domina verkosten und auch keine Gutsweine. Was heißt Glück? Es waren auch alles gute Weine, aber ich durfte in der obersten Kategorie einmal Silvaner und einmal Riesling. Wir mussten einmal changen, weil es nicht anders ging, sozusagen. Mhm. Und das aber wirklich in einer Verkosterrunde, auch das runder Tisch. 6 Leute waren wir in der Runde. Mhm. Das ist, bei der ersten Runde sind 6. Dann machst du die ersten Weine durch. Das sind wirklich auch viele. Sehr viele waren es. Waren es 40 in der ersten Runde oder sowas?
Ja, wenn du sogar manchmal ein bisschen mehr, je nachdem, was du hast. Also die süß haben ein bisschen weniger, weil es ein bisschen anstrengender ist. Die jetzt die Basisweine haben, haben, glaube ich, ein paar mehr.
Wir hatten so das war wirklich viel. Und es war hochkonzentriert. Alle haben ihren Job wirklich extrem ernst genommen. Und es wurde sich ausgetauscht, aber es war kein wir nähern uns an, sondern hatte jeder seine Stimme und es war wirklich dann ein Annähern an den Wein, das ich hochprofessionell und sehr, sehr auf Augenhöhe fand. Ja? Also jeder wurde gehört, jeder hat auch wirklich mitgesprochen, egal wo er herkam, wie er drauf war. Merkst natürlich wie bei allem, es gibt Leute, die sind gewandter und auch beim Verkosten wortgewaltiger.
Ich hatte vor 2 Jahren mal erzählt, dass ich auch mal in einer Gruppe war, wo einer so dominant war, dass dann eine Frau dann eben tatsächlich sehr still wurde und kaum noch was gesagt hat. Mhm. Also man kann auch Pech haben, aber wenn man Glück hat, dann ist es eine sehr lustige Runde, in der offen ausgetauscht wird. Und dann
hatten wir auch und es hat wirklich viel Spaß gemacht. Und dann kostet es durch, nährst dich an und dann schickst du deine besten Weine weiter. Ja, und dann ist die erste Runde vorbei und dann wechselt, dann ist Mittag, dann ist schon Mittag. Und dann wechselt es nochmal und geht nochmal bis 3, 4. Und wir hatten jetzt sozusagen das Pech, war es jetzt nicht wirklich, andere Weine zu verkosten und konnten jetzt nicht nochmal weitergehen mit den Weinen und konnten sozusagen aus der ersten Runde den Sieger küren, sondern haben dann aus einer Auswahl von anderen sozusagen daraus dann den Sieger gekürt. Da ist ein sehr guter Sieger bei rausgekommen, das war überhaupt nicht die Sache. Aber ich hätte es tatsächlich auch spannend gefunden, sozusagen dieses einmal durchzumachen, aber war nicht möglich, weil die Gruppe, was du gesagt hast, die Gruppe war so groß, das mussten sie einfach schieben, dass es passt.
Ja.
War aber auch kein Problem. Und dann machst du, wie gesagt, in der zweiten Gruppe aus den Siegern der ersten Gruppe, also am Nachmittag machst du aus den Siegern der ersten Gruppe dann den Endsieger. Mhm. Und das machen sie dann auch wieder abends mit einer schönen Verleihung,
ja,
gutem Essen dabei. Da kriegst du nochmal dann zum Essen die Siegerweine serviert. Auch das sehr schön gemacht, also wirklich in einer schönen Choreografie. Und mit, immer mit dem Paten dazu, der dann auf die Bühne geht und... Ja, und die Weine nochmal präsentiert, ein bisschen was dazu sagt. Da gibt es, wie bei immer, gibt's eine kleine Trophäe und mhm, einen Winzer, der sich sehr freut. Die freuen sich darüber wirklich. Auch das ist schön zu sehen, finde ich. Das ja, ist, das ist, also eine Preisverleihung ist, den die Winzer auch, also und ein Preis ist, den die Winzer auch annehmen und mögen und auch, glaube ich, für wichtig halten.
Die VDP-Winzer stellen die, ich glaube, knappe Mehrheit der Sieger sozusagen, hm, weil sie so zahlreich teilnehmen. Die
sind auch so zahlreich,
ja, also ja, ich glaube, den Horst Sauer hält, glaube ich, den Rekord, weil er fast immer die Süßweine gewinnt. Das, aber die sind alle mit dabei. Also das ist schon ja, eine hohe Wertschätzung. Also Fürst ist, glaube ich, nicht mehr dabei. Als ich das erste Mal da war, hat sein Hunsrück nur den zweiten Platz gemacht.
Das geht natürlich gar nicht.
Ja, ist schon, natürlich, dann fragt er sich wahrscheinlich, ob das richtige Format ist, wenn er dann gegen Pop verliert. Pop war ein guter Spitbock und sehr gut, aber natürlich in der offenen Verkostung bist du dann schon irgendwie ein bisschen erschrocken und denkst, das ist dann vielleicht so, wenn du dich dann doch mit den beiden Flaschen einschließt und sie über den ganzen Abend trinkst,
dann würde vielleicht doch der Hunsrück dann nochmal, ja, ja.
Dann gibt es noch andere, die sagen, meine Weine kommen in so einer Verkostung immer zu kurz und die das nicht sagen, weil sie beleidigt sind, sondern weil sie...
Es gibt auch Weine, die bei
Verkostung gehen
und die einfach nicht funktionieren.
Genau.
Ich finde das auch gar nicht schlimm. Das kann man, wenn man das weiß, ist das okay und das ist auch keine Geringschätzung dieser ganzen Veranstaltung, glaube ich. Dann. Ja, und dann ist das eine wirklich nette Sache und am nächsten Tag auch da nochmal, ist das nicht gleich vorbei, auch am nächsten Tag wird sich nochmal rührend um einen gekümmert. Dann haben wir nochmal wirklich 3 Weingüter besucht, also so, so, wie nennt man sowas, sind so aufstrebende, ja?
Nee, ich glaube, das ist immer ein Mix. Ihr habt einen totalen Newcomer.
Ja, stimmt, es war ein totaler Newcomer.
Garage, dann habt ihr meistens einen größeren Erzeuger, eine Genossenschaft oder ähnliches. Ist eigentlich auch immer dabei.
Stimmt.
Und dann häufig so...
Achso, das stimmt, ja, dann hätte man
noch so
einen Alteingesessenen. Das war alles total schön, da waren auch wirklich überraschend, das hatte ich dir jetzt schon erzählt, der überraschendste Wein an dieser Nummer waren Domina Rosé.
Ja, das habe ich schon gehört.
Genau. Der ist inzwischen, davon habe ich mir ein paar Flaschen besorgt, die sind ausgetrunken. Das sind so, das waren nicht, also das war so lecker, dass man das, also es, ich glaube, der Winzer hat es erzählt, Domina Rosé gab es bis jetzt irgendwie insgesamt 4 Mal oder sowas. Mhm. Also öfter hat noch niemand sowas gemacht. Und das, was er da auf die Flasche gezaubert hat, war extrem lecker. Mhm. Also jetzt kein großer Wein, aber es war ein extrem leckerer Rosé, der sich super gut weggetrunken hat und für eine Domina, also auch wirklich... Ja,
wobei, da muss ich da jetzt einmal ganz kurz reingrätschen. Domina ist, weil ich habe natürlich schon Domina da verkostet, ist natürlich keine, ist kein Cabernet und ist kein Spätburgunder. Mhm. Aber
da kann man auch sehr gut anstellen.
Domina ist kein Dornfelder, also wo du wirklich wundervoll bringen musst, damit es gut wird. Domina ist eine Rebsorte, die eigentlich ihre Berechtigung hat, weil sie dir relativ mühelos ermöglicht, Sonne in Flaschen in einem Anbaugebiet zu machen, das im Übrigen im Jahresmittel noch 2 Grad kälter ist als die Pfalz. Also wir haben jetzt, die Daten, die man hat, sind natürlich alles ein bisschen vor Klimawandel, aber die Jahresdurchschnittstemperatur in Franken liegt bei 9 und die in der Pfalz bei 11 Grad. Also es ist schon echt ein Zacken kühler. Und dann, deswegen ist ja auch so wenig Rotwein da, bis dann mal jemand was Neues gezüchtet hat, was man da ordentlich machen kann. Und dann ist es schon echt erstaunlich, was für vollfruchtige, trotzdem mit angenehmem Gerbstoff, eben auch nicht grün, sondern reifen Gerbstoffen ausgestattete Weine man daraus machen kann. Ja. Die besten Dominas sind regelmäßig Weine, die wir hier, wenn wir die blind im Glas hätten, ohne Probleme gerne trinken würden. Ja. Wir würden zwar jetzt das nicht mit Cabernet verwechseln und so, aber wir würden das gerne trinken und sagen, hey, das ist aller Ehren wert und ich habe keine Ahnung, was es ist. So.
Und da bin ich, da gehe ich, ja. Also das hatten wir auch, wir standen auf dem Berg und dann, es gab ja abends, den Abend davor schon Domina. Also das kann man, also ist nichts, was man tatsächlich jetzt irgendwie von der Bettkante stößt.
Sozusagen. Ja, jedes Jahr, also insbesondere in warmen Jahren wie 18 oder so, jedes Jahr kommen da ein paar Weine ins Glas, wo du denkst so, what?
Das ist aber ganz schön gut. Ja. Ja, verstehe ich. Also eine rundum gelungene Veranstaltung, bei der man sagen muss, also die Weine waren dazu noch wirklich klasse, auch in so einer großen Bandbreite sozusagen, auch Silvaner und andere Rebsorten dazu verkosten, hast du ja auch nicht so oft. Mhm. Und doch da schmeckst du nochmal wirklich dich schön rein und kriegst nochmal so ein bisschen so ein neues Gespür für Silvaner. Also ich jedenfalls, weil das halt, also die paar Male, die ich bei dir Silvaner getrunken habe oder dann selber mal irgendwann Silvaner hatte zwischendurch, den ich gut fand, da war das nochmal schön. Und dann ist es auch so, dass du dann, wenn du gute Weine im Glas hast und dann bist du so herzlich gern gesehen, ja, das lässt dann wirklich auch die innere Harmonie und dieses Gefühl zu dieser Region wirklich stark wachsen. Also das ist, ich hab da, wenn ich an Franken denke, kann ich das nachvollziehen, dass du es gut findest. Ich habe da ein ganz warmes Bauchgefühl, ehrlicherweise. Das ist so, ja, wenn du so nett behandelt wirst und dann noch so gute Weine kriegst, ja. Dann ist das also mehr.
Aber trotzdem als habt ihr euch gegen mich verschworen. Das hast du doch mit dem Göpferl ausgeheckt hier, das mit den drei Gläsern.
Ja, das ist ja, das stimmt.
So, Herr Botmann, sagen Sie doch mal, wir haben doch halt gerade eben in der Werbung erzählt, irgendwie klar abgrenzbare Geschmacksprofile. Sagen Sie doch mal, was ist der Käuper, was ist der Buntsandstein und was ist der Muschelkalk?
Das ist nicht die Aufgabe.
Dann bin ich glücklich.
Nee, ist es nicht.
Dann bin ich
es glücklich. Geht um was anderes, weil ich das hatten wir auch noch nie. Also nicht, dass wir die Rebsorte nicht schon hatten, aber das hatten wir so aus der Region noch nie. Und ich habe es auch noch nicht so oft irgendwo gesehen, ehrlicherweise.
Aha.
Es geht, soll ich es verraten?
Oder sag mal sagen, was ich habe.
Also, genau.
Ich habe erst mal so gedacht, erste Nase war so eine relativ expressive Nase, links las. Und dann so ein bisschen probiert, war in der Nase so Rebsorten typisch Silvaner, fand ich. Und am Gaumen dann sehr vollfruchtig, tropisch.
Das stimmt.
Sehr reif. Und das kann man vielleicht auch nochmal sagen, Silvaner hat sehr viel gemein mit Sauvignon Blanc an der Stelle. Also das Sauvignon Blanc, das kippt dann einfach so, wenn du in die besondere Reife gehst. Ne? Also aus grüner Paprika beim Sauvignon Blanc und so wird dann auf einmal Maracuja und so. Ne? Also das wird ja von sehr harsch auf einmal zu sehr. Hat auch dann Probleme mit dem Alkohol. Beim Silvaner ist es auch so, die können dann manchmal auch binnen weniger Tage um viel Alkohol explodieren. Allerdings mag ich auch die alkoholstarken tropischen Silvaner gerne. Wirsching macht zum Beispiel häufiger mal solche durchaus, auch in nicht super duper warmen Jahren. Also in warmen Jahren kannst du es irgendwann an bestimmten Ecken auch einfach nicht vermeiden. Aber das wurde dann so ein bisschen tropisch. Und das ist Quatsch, nicht ein bisschen tropisch, das wurde sehr. Also das hat dann sehr vollfruchtig, das geht fast in Richtung einem 2.
Ja. Aber es ist trotzdem
gut. Also sehr gut, ja, gefällt mir gut. Das ist aber ein ziemlich schwerer Wein, fand ich.
Das stimmt.
Und ich mache mal rechts weiter, Mittel lassen wir nochmal. Und ich mache mal rechts weiter. Rechts war am Anfang fürchterlich unruhig, hatte auch noch einen ganzen Schwung Kohlensäure, fand ich, also bitzelte so ein bisschen und schwenkte sich weg und wurde, also so, dass ich erst dachte, oh, über rechts kann ich gar nicht so viel sagen, weil das ist ein ganz ungünstiger Zeitpunkt für den Wein, wurde aber dann besser. Hat jetzt eine angenehme Frische, ist aber auch mittlerweile deutlich schwerer geworden. Also dieser erste unruhige Kohlensäureton, der hat den Wein viel leichter, heller erscheinen lassen. Der hat, wenn du so willst, nachgedunkelt. Und
die Farbe ist von, von weiß auf rot nachgedunkelt. Genau. Schwarze Gläser könnte sein.
Ja, ja. Und in der Mitte,
ja,
da hatte ich so das frischeste, jüngste, aber dabei gar nicht so, auf dem ersten Schluck gar nicht so Silvaner-typische Empfinden. Das stellte sich dann aber ein.
Bei der Nase fand ich. Die Nase fand ich nicht so Silvaner-typisch zum Anfang. Also ich habe ihn darin gerochen, der war der untypischste von allen beiden. Also,
ich fand ihn generell am Anfang nicht so wahnsinnig typisch jetzt. Ist er in der Nase, finde ich, immer noch nicht so wahnsinnig typisch, weil er sehr fruchtig ist und zwar auch sehr orangig. So. Also das riecht ein bisschen Orangensaft drin. Am Gaumen eine angenehme Frucht. Wenn du mich jetzt festnageln würde ich sagen, das ist vielleicht der mit dem geringsten Alkohol. Die anderen Weine sind, glaube ich, schwerer. Ja, schöne Weine. Schöne Weine und...
Was für eine Rebsorte?
Ich würde jetzt sagen, wir haben dreimal Silvaner im Glas.
Das stimmt. Wir haben dreimal Silvaner im Glas, richtig.
Aber bei dem ersten war ich am Anfang erstmal unsicher. Wegen dieser extremen Reife, weil es wächst in Franken auch sehr schön das Sauvignon Blanc. Und wenn du dann so ein Jahr wie 18 hast, dann kann das auch mal gar nicht grüngrasig, sondern auch mal nochmal Kuja schmecken. Also Ja, dann hatte ich die Idee, ob das vielleicht die drei Gesteinsformationen sein soll. Und dann bin ich ins Schwitzen gekommen, weil das hätte ich nicht erkannt. Nee, wegen dieser Überreife.
Das hätten wir aber auch nicht gemacht.
Nee, bin ich beruhigt.
Nee.
Gut. Also. So, erklär mal, was muss ich erraten? Oder was muss ich sagen?
Also, was wir ja wissen, sozusagen, du kennst dich in der Region viel besser aus als ich. Ja. Also musste ich mir ein bisschen Hilfe holen. Mhm. Und wollte dir was Gutes einschenken. Ich habe zwar noch zwei Silvaner im Kühlschrank, im Lager zu liegen, aber die kennst du.
Ja.
Ja. Das macht also nicht viel Sinn. Also brauchte ich Hilfe und habe dann Andreas Köpfer dann geschrieben. Er sagt, pass mal auf, ich stelle mir das und das vor und hast du da eine Idee? Und dann hat er mir eine Liste zusammengeschrieben mit mehreren Positionen, ja, die in Frage kommen würden von mehreren Weingütern.
Ja.
Und beim Durchschauen dieser Liste fiel mir etwas auf, was man schön zusammenpacken konnte und ich so auch noch nicht getrunken habe. Das hat er gar nicht beim Rausgucken so richtig gesehen, aber es war was mir da ins Auge stach, wo ich dachte, ach cool, guck mal, das mache ich. Das mache ich und das probiere ich, weil das hatte ich aus der Region noch nicht. Und gealtertes Franken habe ich nicht so oft.
Ja.
Ja?
Ja.
Also dachte ich, mache ich das. Mache ich. Und gucken wir mal, ob Franken schön und gut und elegant, also
ja,
würdevoll altern
kann.
Und ich finde, kann's.
Ja, vor allem entwickelt es kaum Alterungstöne.
Ja, fand ich auch.
Was? Also ich hätte jetzt bei dem einen oder anderen gedacht, okay, warmes Jahr, könnte sogar noch 18 sein.
Ja.
Ja?
Ich hol's mal.
Mach
mal. Ja, ich hol's mal, weil es drei Flaschen sind, hol ich's mal. Und dann machen wir mal so eine kleine Stück für Stück Aufdeckung. Ich sag schon mal.
Eins würde ich auf Würsching tippen, links.
Links auf Würsching?
Ja, nö, gut.
Nee, links ist nicht Würsching. Links ist jemand, den Andreas als, na sagen wir mal, als quasi so ein bisschen auch Geheimtipp und nicht so richtig bekannt, ja. Das Weingut Brügel. Kennst du es?
Nee, das kenne ich nicht.
Ja. Und zwar haben wir einen Silvaner trocken, im Barrique gereift. Und aus dem Jahr, jetzt kommt es nämlich, das sind sie alle, aus dem Jahr 2004.
Ist nicht dein Ernst?
Alles 2004.
Wahnsinn.
Oder?
Wahnsinn.
Fand ich geil. Doch die Idee, als ich das sehe, dachte
Wahnsinn.
Ich, ja, irre. Das machen wir auf jeden Fall.
Wir haben zuletzt 11 ja getrunken. Yeah. Und 14er GGs von Mai und Juspi und dann ich mir überlegt, das ist nochmal 10 Jahre älter oder 7 Jahre älter als ihr, aber Wahnsinn.
Oder?
Deswegen schmeckt man dieses Holz auch wirklich gar nicht mehr. Und, aber in der Nase ist dann auch so ein Rest, ja.
Dann haben wir in der Mitte.
Toll, toller Wein. Warte,
ja, also wie gesagt, auch wirklich, also
Prügel.
Silvaner trocken 2004 mit Schrauber.
Spätlese trocken 13 Alk. Also gar nicht.
Gar nicht so viel.
Gut,
das ist dann haben wir hier, wie viel Alk? 13,5 Alk.
Ja.
Auch Silvaner Spätlese, trocken erstes Gewächs, ja. 2004, also jetzt wäre es ein DG quasi, oder?
Ja.
Nee, wäre immer noch. Jedenfalls gibt es den nicht mehr,
ja.
Weil es ist Julius Spital, innere Leiste.
Wäre erste Lage.
Wäre
damals gab es die erste Lage noch nicht.
Das ist genau. Okay. Jedenfalls auch im Wein, den es so nicht mehr gibt. Es gibt noch ein bisschen was sozusagen. Also die innere Leiste gibt es nicht mehr als erstes Gewächs.
Ach so, okay.
Das haben sie irgendwo eingegliedert sozusagen. Also diese innere Leiste gibt es nicht mehr.
Ja.
Genau. Auch großartig, Mitte.
Sehr gut.
Und rechts Hans Würsching.
Jetzt rechts Würsching.
Genau. Okay. Ippenhöfer Kronsberg, Silvaner Spätlese trocken, 13,5 Alkohol, auch 2004.
Spektakulär.
Spektakulär, oder?
Ja,
spektakulär. Dachte ich mir beim Gucken schon, dachte ich, ach, das wird uns auf jeden Fall Spaß machen. Und ehrlicherweise sind die Weine besser, als ich erwartet habe, 2004.
Den Kronsberg ist der 2004 ist der erste Jahrgang, den ich privat als privater Weinfreund bei Würsching gekauft habe. Den habe ich mal gehabt. Den habe ich also schon mal getrunken vor. Dass ich das nicht erkannt habe, ist auch schwach, oder? Ey, komm, ist gerade erst mal 15 Jahre her.
Das
mal
ehrlich, das könnte man noch wirklich im Kopf behalten, oder? War das eine schöne Idee?
Ja, super. Sensationell.
Das war eine schöne Idee, oder?
Sensationell. Und auch vielen Dank an die Winzer, dass sie das rausgerückt haben.
Hm.
Oh, toll.
Finde ich auch.
Damit müssen wir irgendwas machen mit den angebrochenen Flaschen. Da müssen wir irgendwie noch Leute begeistern. Prima, komm, einmal stoßen wir nochmal an hier. Dankeschön.
Aufgealtertes Franken.
Wir trinken einen Wein namens Granit, ein Weißwein aus 2018 vom Weingut Castell. Es ist ein gemischter Satz und was genau, erkläre ich dann nachher. Bitteschön, Sascha.
Und Dankeschön.
Zum Wohl. Auch hier für die, die uns das erste Mal hören. Die exakt richtige Temperatur zu erwischen, ist immer ein bisschen schwierig, denn normalerweise hätte ich diesen Wein vor einer Viertelstunde aus dem Kühlschrank geholt.
Ja.
Aber dann hättest du natürlich gesehen, was es ist. Ach. Also der muss natürlich im Kühlschrank bleiben, solange Sascha da hinten in der Küche rumwirkt und einschenkt. Deswegen
mache ich jetzt ein bisschen
okay. Wärmer. Und ich muss hier sowieso nochmal schnell mein iPad aufklappen, weil ich habe mir 2, 3 Notizen gemacht zum Thema. Ich muss mich sogar mal selbst zitieren. Es fing alles an, als ich 2014 einen folgenschweren Satz schrieb. Ich war 2014 im August das erste Mal in Wiesbaden bei der GG-Vorpremiere. Mhm. Es waren damals noch nur 2 Tage und es waren 300 irgendwas Weine. Der Jahrgang 2013 schwer zu probieren, weil sehr säurehaltig. Und einige hatten das mit ein bisschen mehr Zucker gepuffert und so, dass dann muss man schon so ein bisschen. Und deswegen habe ich dann einfach festgestellt, du wirst hier nicht fertig werden. Das habe ich so am Vormittag des 2. Tages gemerkt, du wirst nicht alles probieren können. Mhm. Musste ich mir was überlegen, musste ich mir eine Strategie ausdenken. Man kann natürlich einfach von oben weiter runter durchprobieren, bis man irgendwann dann fertig ist. Dann bleibst du irgendwo mittendrin stecken.
Schwierig. Blöd.
Ich habe dann geschrieben in meinem Bericht zum Thema Franken. Ich hatte das das war noch nicht live getickert, das war nach Regionen. Zum Thema Franken habe ich geschrieben. Ich habe in der Mittagspause des 2. Tages an einer Streichliste gearbeitet, indem ich Mitverkoster fragte, was man denn am ehesten auslassen könne. Die Antwort war eindeutig Franken. Also habe ich die Zeit gespart und mich lieber den Spätburgundern gewidmet. Über die berichte ich dann morgen, denn da gibt es reichlich zu berichten. Ja, war nicht so eine gute Idee. Also es gab natürlich erstmal böse Kommentare von Lesern.
Verstehe ich nicht.
Unter dem geteilten Facebook-Post auch. So blöd. Dabei ist es ja eigentlich was völlig Normales, weil das ist dieses klassische Thema, ein Tod muss ich sterben. Ja, ich kann ja nun mal nicht alles probieren. Ich kann jetzt wirklich einfach sinnlos irgendwie runterprobieren und dann höre ich halt mitten in der Pfalz auf oder sowas, weil die Zeit um ist. Ja, oder ich sage, nee, ich passe das so an.
Aber der Satzbau war halt schön.
Es hat auch in Franken für Furore gesorgt. Ich hörte dann nach ein halbes Jahr später oder was, hörte ich einen Podcast von Christoph Raffelt, der damals, glaube ich, der Einzige war, der über Wein gepodcastet hat. Und der hatte da irgend so einen Regierungsheini im Interview. Ja? Hermann Mengler, der Regierung. Also damals war das für mich irgendein Regierungsheini, mit dem er da diskutierte. Und dann sprach der auch irgendwie und sagte, ja, und wenn man dann so liest, die dann da, so Menschen in Wiesbaden sagen, ja, Franken brauchst du gar nicht zu probieren, die haben einfach den Silvaner nicht verstanden, sagt er dann irgendwie so.
Ja, oh, krass.
Also muss dazu sagen, Hermann ist, also wir sind auch mittlerweile per Du, er ist sowieso mit jedem per Du, weil er ein total lockerer Typ ist, ist also der Weinfachberater im Regierungsbezirk Unterfranken. Das klingt so, als würde er jemandem Wein verkaufen. Er ist die Schnittstelle von dem Träger zu den Winzern. Also der Bezirk Unterfranken ist ja der Träger der Weinkontrolle und der Qualitätsweinprüfung und. Und er ist quasi Berater für die Winzer auch hinsichtlich, wie das Dienstleistungszentrum ländlicher Raum und Co., die sagen, ihr solltet mal dieses pflanzen und jenes machen und dieses tun und jenes.
Und er ist eine Institution, aber so
ja,
nicht
er,
nur ein bisschen. Ne?
Nicht nur ein bisschen, aber weil er sich vom Saulus zum Paulus gewandelt hat, ich glaube, das kann man auch mal so sagen, er hört das bestimmt, aber da muss er durch. Wenn du dich mit Richard Oestreicher zum Beispiel unterhältst, ja. Dann sagt er, das hat früher so viele Diskussionen gegeben mit Mengler, irgendwie so von wegen, sah er mit Chardonnay und dann Holzfass und unfiltriert und so. Und dann, er war auf eine AP-Nummer durchaus irgendwie angewiesen, weil wenn du in dieses sehr appellationshörige Frankreich zum Beispiel mal exportieren willst, dann kannst du nicht als Landwein Main dein Chardonnay da abliefern, dann sagen die was. Vor allem damals, vor 15 Jahren, gab es ja auch noch keine Orange-Geschichten und so, da war das ja kein manchmal Gütesiegel, wenn das abgestuft wurde, sondern war es einfach immer schlecht.
Ja.
Und ewig lange Diskussion. Auf der anderen Seite, wenn du mit Leuten sprichst, die etwas später angefangen haben, Melanie Stumpf-Kröger hat mir mal erzählt, die machen einen ganz tollen fränkischen gemischten Satz, den hatten wir irgendwie so mal in Erwägung gezogen und gesagt, ach nee, nicht. Und dann hat Hermann aber gesagt, mach das mal. Und dann hat ihr Bruder Matthias, der den Wein macht, gesagt, es ist doch, das wird doch nichts, da kriegen wir keine AP-Nummer und so weiter. Und da hat angeblich, also ich zitiere das immer so, Hermann gesagt, pass auf, ihr pflanzt und ich besorge die AP-Nummer. und dann auch Maische-Gärung. Du kannst in Franken als einzigen Bundesland oder als einzigen Weinanbaugebiet in Deutschland kannst du für einen nicht ganz klaren Maische-vergorenen Silvaner eine AP-Nummer kriegen. Sämtliche Genossenschaften in Franken machen schon teilweise seit 2008 Orange Wines und so weiter und ungeschwefelt und alle möglichen lustigen Sachen kannst du machen. Du kriegst jetzt nicht für alles eine AP-Nummer, aber den enormen Fortschritt und die enorme Experimentierfreudigkeit, die geht da eben Hand in Hand. Deswegen wird wahrscheinlich dann ja auch beim nächsten Mal für solche Weine eine eigene Kategorie bei Best of Gold eingeführt. Und dann fliegt vielleicht irgendwas eher Traditionelles raus. Aber zurück. Also mir war klar, so mache ich das nicht nochmal mit. Ja, nö. Also von nun an bitte Hände an die Hosennaht und montags morgens als erstes bitte Franken. Denn was ich aber nicht wusste, ist, wie sehr das Thema in Franken war. Denn rechtzeitig vor Wiesbaden 2015 kriegte ich dann eine Nachricht von einem Winzer, den ich nicht kannte, der hieß Rudolf May. Und er, ja, du lachst, der war gerade in VDP aufgenommen worden. Franken-Insider kannten den, aber außerhalb Frankens, also klar, heute ist es eines der Zugpferde im Gebiet. Ja. Und er schrieb mich an und sagte, Herr Bodenmann, ich würde Ihnen gerne mal ein paar Weine schicken und so. Und dann habe ich gesagt, ach Mensch, das ist doch super, ich muss mich sowieso jetzt mal Trainings trinken für... Ja. Für Wiesbaden habe ich auch eine Geschichte drüber geschrieben, über Trainingstrinken mit so ein paar Sachen, die mir Winzer, VDP-Winzer in der Zwischenzeit geschickt hatten. Dann habe ich mich damit so ein bisschen beschäftigt und da habe ich dann aber hinterher auch mal so von ihm gehört, ja, da war schon auch im VDP mal ein Thema, dieser Satz und so. Und dann, wie fängt man denn so jemanden mal ein? 2016 kam dann vom Fränkischen Weinbauverband die Einladung zu Best of Gold, wo ich auch so nichts an hingetragen bin, auch gleich als Pate auf die Bühne geschickt worden und durfte dann dem Bürgerspital einen Preis überreichen.
Haben Sie gleich richtig reagiert.
Und Gaffert hat mir eben hinterher erzählt, ja, das war, also wir haben das gesagt, den müssen wir mal nach Franken holen. Wenn der sowas schreibt, dann müssen wir den mal nach Franken holen. Und 2018 gab es dann einen ersten Moderationsauftrag. Da habe ich für die Ethos-Franken-Gruppe was gemacht. Was,
kann ich mich daran erinnern?
Ja, genau. Hast du nicht fotografiert? Nee, du hast fotografiert. Ja. Weil die wollten eigentlich ein Advertorial buchen im Blog und ich verkaufe keine Blogbeiträge. Und dann habe ich gesagt, aber schick mal das, was ist denn das, worum geht das denn? Und dann fand ich diese Ethos-Geschichte spannend und dann habe ich trotzdem was geschrieben darüber. Und dann sagte er, was machen wir jetzt mit dem gesparten Geld? Also ich mache doch eine Verkostung in Berlin, die organisiere ich dir und dafür darfst du mich dann auch bezahlen. Da habe ich keine ethischen Bedenken mit und dann, so kam das dann. Und später ging es dann auch auf der Prowein weiter. Ich habe jetzt auf den letzten Prowein, so sie dann stattgefunden haben, immer was für die Franken moderiert und durfte da natürlich auch ein bisschen was Besonderes vorstellen. Wir haben auch eine Orange-Verkostung gemacht, aber auch andere Sachen. Und so bin ich zum Fan geworden. Ich bin aber auf die Art und Weise auch an den Trog mit den Granaten geführt worden. Ja, also was ich so alles trinken durfte in der Zeit. Ja. Achso, da kam auch der VDP kam auch noch und lud mich zu seinem Niederfall ein. Die haben so einen speziellen Erntedank. Das ist ein ganz fantastisches Format, weil die sich dann in einer Lage irgendwo treffen, also in einem Dorf, in irgendeinem Weingut. Und dann geht es um die Lage und da sind nur die Winzer dabei, die dort begütert sind. Und das ist dann so eine Art Kollegenprobe mit Presseanschluss. Das ist ungefähr so Hälfte Presse und Winzer. Und da wird dann sehr intensiv diskutiert, sehr offen gesprochen und so. Das macht, das bringt dir einfach am meisten, weil cut the bullshit. Ja, keiner fängt an zu bullshitten, wenn er eigentlich zu den Kollegen spricht. Ja, da wird nur echter Tacheles gesprochen. So wurde ich dann zum Fan und außerdem schlägt mein Herz sowieso für Underdogs. Ja? Und Franken ist ein Underdog. Das sieht man mit dem Krückstock. Und das liegt vor allem an Problemen, für die sie nichts können. Hm. Über die können wir ja mal kurz reden. Ja? Das erste, Silvaner ist, das können wir gar nicht oft genug sagen, ein unglaublich guter Speisenbegleiter. Hm. Bei Best of Gold sind, anders als bei anderen Wettbewerben, in der Regel die Hälfte mindestens der Juroren Sommeliers. Weil Sommeliers gerade in der offenen Menübegleitung ganz oft auf Silvaner zurückgreifen, weil Riesling passt nicht so gut, müssen wir nicht schon wieder wiederholen, da haben wir schon drüber. Ja. Und weil es ist heimisch. Die wollen halt insbesondere hier in Berlin, die wollen ja alle gerne deutschen Wein ausschenken. Die haben es nicht so mit Übersee und Co. Und da ist der Silvaner einfach ein echtes Ass im Ärmel. Aber wir Deutschen, wir sagen zwar gerne, weißt du, wir nehmen so einen Wein, ich kann jetzt auch mal anfangen zu probieren hier. Ich habe den ein bisschen wärmer werden lassen. Ich habe ihn aber vorhin schon mal kurz probiert. Ja, hier sind ganz schön. Aber also, das ist ganz klar, der braucht Essen. Das ist ein Essensbegleiter, der braucht Essen. Und dann bewerten wir ihn aber trotzdem als Solo-Wein. Wir trinken alles immer solo.
Ja, stimmt.
Deswegen schneidet der Riesling bei uns auch immer so gut ab. Ja. Wenn du das mit anderen Ländern vergleichst, die Franzosen beispielsweise, mit zum Beispiel ihrem Muscadet Soli, der noch nicht mal besonders teuer wird, kaufst du eine gute Flasche für 8 Euro heutzutage, eine besonders gute für 12 und bei 20 ist Schluss, es sei denn, es kommt irgendwie so ein ganz schräger Freakstoff mit 300 Flaschenauflage. Ja, die trinken vor dem Essen irgendwie ihren kleinen Pastis. Und dann ist das Nationalsport das irgendwie zu Austern und Co. Wir denken immer, die trinken alle Champagner dazu. Das stimmt manchmal auch Champagner.
Aber nicht immer.
Das sind eher so die Feuerwehrfeste, wo Austern mit Champagner gepaart werden. Und dann irgendwie diesen Muscadet. Und wenn dann der Fisch abgeräumt ist oder die Krustentiere oder sowas, dann ist auch sofort Schluss mit dem Wein. Der wird nur dagegen gematcht. Der hat einen klaren Auftrag. Und als solches wird er gewürdigt verehrt. Ja. Da sagt keiner, ja, kann man nicht so gut hinterher weitertrinken.
Macht ja auch keiner.
Genau. Aber wir Deutschen, super Essensbegleiter, aber ich hätte gern was ich den ganzen Abend trinken kann.
Ist, auch wenn der Riesling dann zum Essen nicht so gut passt, weil er den zarten Fisch doch mit seiner Frucht sehr überdeckt. Wurscht. Egal, kann ich vorher und hinterher trinken. Ist gut. Ich nehme kein Aperitif, ich nehme gleich schon mal ein Glas Riesling. Da können die nichts für.
Schön.
Zum Zweiten muss ich noch eine Anekdote erzählen dazu. Die ist auch so typisch. Das tut mir immer so in der Seele weh. 2018 hat mich, kurz nach dieser Ethos-Verkostung, hat mich Ilona Scholl angeschrieben. Ilona und ihr Lebensgefährte Max Strohl machen in Berlin das Restaurant Toulouse-Lautrec. Mhm. Max ist relativ bekannt, weil er sehr regelmäßig Tim Mälzer den Hintern versohlt. Ich glaube, er hat alle seine Auftritte bei Kitchen Impossible gewonnen als einziger oder sowas. Ist dann sehr, 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 sehr guter Koch. Und er war der erste Küchenchef im Parkstern. Da habe ich ihn kennengelernt. Also er war bei Damian, hier im Weißen See, in meiner Stammkneipe. Na, Kneipe ist es nicht. Und hat sich dann selbstständig gemacht mit seiner Lebensgefährtin. Und die haben echt Klimmzüge am Brotkasten gemacht. Die haben das wirklich alles mit Bordmitteln und so weiter. Und dann schrieb sie, 2018 war das, da hatten sie schon den Stern, aber waren immer noch klamm. Wir wissen ja, dass du ein riesen Silvaner-Fan bist. Und wir haben, ich hoffe, ich darf das jetzt zitieren, ist ja uralt. Und wir haben jetzt einen neuen und phänomenalen Gang auf der Karte. Kalbsbries leicht scharf durch eine wochenlang fermentierte XO-Soße mit Erbsen, Holunder und ein bisschen cremig und könnten uns dazu unglaublich gut einen Silvaner vorstellen. Einen, der etwas rauchig ist, Zug hat, das Bries stemmt und die Erbsen nicht mit einer zu tropischen Frucht überlagert und einer, der ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Habe ich hier dazu geschrieben? Ja, Markus Schmachtenberger. Rückverschnitt mit einer kleinen Partie Maische vergorenem Silvaner, bisschen Holz, etwas Gerbstoff, toller Essenswein. Ja. Und viel Nachholbedarf, was Berlin angeht, hat er mir nämlich bei der Berlin-Präsentation gesagt. Daher preislich bestimmt flexibel. Wenn man in ein Sternenrestaurant reinkommen will, macht man da eventuell immer Kompromisse.
Ja, stimmt,
das habe ich hier nicht geschrieben, sondern Anmerkung von mir. Und ein netter Kerl, soll ich mal einen Kontakt herstellen? Hab den Kontakt hergestellt, hat den Wein geschickt. Sie sagte, bam, passt wunderbar. Ja. War er dann also im Toulouse-Lautrec. 2 Jahre später, glaube ich, letztes Jahr, treffe ich ihn wieder. Unterhalten wir uns über alles Mögliche. Sagt er, ich bin übrigens aus dem Toulouse-Lautrec rausgeflogen. Also echt, wieso? Er sagt, ja, Ilona hat sogar angerufen. Er sagt, es täte ihr in der Seele weh und es würde wirklich nicht an dem Wein liegen, die sind super. Aber sie sagt, wenn du nicht in der Menübegleitung bist, dann drehen wir hier keine Flasche davon. Weil unbekanntes fränkisches Weingut, da kann ich den Leuten noch so sehr erzählen, das ist ein Newcomer oder, ne? Und
ja.
Er ist ja auch biozertifiziert und Ethos-Gruppe und so. Kannst du knicken. Du wirst ersetzt durch reiner Sauer. Es blutet mir das Herz, aber leider ist so.
Ja, scheiße.
Das würde dir in anderen Regionen nicht passieren. Hm. Ja, die anderen, in anderen Regionen, die sind so Newcomer-freundlich, also nicht die Region sind, sondern
die Leute, die essen und trinken gehen.
Wenn du dir anguckst, wie sie den Knewitz hier in 0, nix irgendwie von 0 auf 100 geschoben haben in Berlin, ja,
mit
sehr guten Wein, sehr netter Typ, aber nichts super Besonderes.
Ja, genau,
ja? Also der hat auch ein paar besondere Weine gemacht, Chardonnay und so, aber, aber ich würde zwischendurch den Eindruck gehabt, die Hälfte seines Liter Rieslings wird in Berliner Gastronomiebetrieben ausgeschenkt, so ungefähr. Ne? Auf der anderen Seite, Tobias Hembergers Petnat beispielsweise, also Schmachtenberger macht sensationelle Weine. Wir saßen hier ja am Freitag bei mir bei meiner Probe und ich wollte euch zum Rausschmiss noch einen Elber Silvaner von Max Müller 1 kredenzen. Hat gekorkt, Mist. Und auf die Nachricht, dass der korkt, sagt Paul Truschkowski hier, naja, Silvaner war eh kein Mensch. Ja. Und ich so denke so, boah. Ja. Derselbe Paul, der mir damals als Petnat was ganz Neues war, Tobias Hembergers Silvaner Petnat einschenkte und sagte, das ist übrigens im Moment der beste Petnat, den es in Deutschland gibt, wir haben sie gerade alle durchprobiert. Ja? Was ist denn das, was ist denn das hier für ein Frankenrassismus? Ja. Also so, dass man das dann selber erst so denkt. Ne? Erst als Ludwig Knoll am Stein, also der von dir eben zitierte, seinen Petnat gemacht hat, den ich, das möge mir Familie Stein verzeihen, bei weitem nicht so gut finde wie den von Tobias Hembergers. Da wurde dann mal so ein bisschen drüber geredet. Ökologischer Landbau, Krämer war schon früher dabei, aber das ist jetzt sehr
in der Nische. Der ist auch mal ausverkauft von Stein, der Petnat.
Genau, in 0,6.
In 0,6. Weg.
Und dieser Frankenrassismus, ja, der ist so gängig. Und da können also die Göpferts dieser Welt noch so viel die Werbetrommel rühren. Ja. Die können dann noch so strampeln. Und dann werde ich zur Werbetrommel, nenn's Empathie, ja? Auch ohne Geld, aber noch lieber natürlich mit.
Mit Geld.
Danke, Andreas. Mehr, das letzte Problem erzähle ich dann, wenn wir diesen Wein hier in der Mangel gehabt haben.
So. Also, viel frischer als das, was wir davor hatten.
Naja, das stimmt.
Schon mal deutlich, ja? Also auch in der Frucht frischer, in der Frucht feiner. Es ist weiß, da bleiben wir schon mal bei. Mhm. Und ich würde wahrscheinlich sogar bei Silvaner bleiben.
Ja, fast. Es ist ganz mehrheitlich Silvaner.
Ah, okay, also eine Cuvée.
Und dann ist da was ein bisschen drin. Nee, es ist keine Cuvée. sondern es ist ein gemischter Satz. Ah. Und das sind dann wieder die Sachen drin, die man dir eigentlich blind nicht einschenken darf. Da ist nämlich noch ein bisschen Muscatella und Traminer drin.
Ah.
Aber es ist schon ganz mehrheitlich Silvaner. Aber dieser kleine, in diesem Fall finde ich den Traminer unauffälliger als den Muscatella. Der Muscatella, finde ich, der kommt so ein bisschen durch. Und der macht das Ganze natürlich so ein bisschen exotisch. Und dann
das stimmt, ein bisschen exotisch ist es.
Weiß man nicht mehr, was es eigentlich ist.
Trinkt sich aber wirklich gut und ist halt extrem, also jetzt gerade die Vierer waren kräftiger.
Mhm. Ja?
Da ist der jetzt nochmal, der macht es richtig frisch. Der zieht nochmal so rein und macht es richtig frisch und hat nochmal so einen richtig schönen guten Zug. Und schmeckt sehr gut.
Braucht man Essen zu.
Naja.
Also.
Aber ich trinke.
Er ist tatsächlich sogar 2018. Ist also gar nicht so leicht. Das Jahr war auch da nicht so ganz einfach. Ja. Ich hole schon mal die Flasche und dann muss ich dazu eine längere Geschichte erzählen.
So gemischter Satz ist ja auch was man nicht häufig im Glas hat, ehrlicherweise, oder?
Ja.
Aus vielen Gründen.
Ist aber auch mit 13%
okay, normal
angegeben. Also das ist normal. Ich habe den Wein das erste Mal, er heißt Granit und ist von Castel. Also Fürstlich Castel Chestunmenen am Tass ist, glaube ich, immer noch offiziell, weiß ich aber nicht so genau. Also Castel steht aber nur so auf dem
Fürstlich Castelches Domänenamt.
Genau.
Frank.
Wir waren bei Castel, weil ich war jetzt bei der Goldenen Rebschere in der Jury, das ist der Preis des Internationalen Silvaner Forums. Und dann haben wir einen kleinen Ausflug gemacht nach der ersten Jury-Sitzung und sind zu Castel gefahren. Und da hat uns dann auch Fürst zu Castel empfangen. Und hat uns ein bisschen durch seinen Keller geführt. Und danach haben wir dann in der Vinothek den Wein probiert. Ich war total geflasht. Aber er symbolisiert vielleicht auch das größte Problem der Franken. Der Fürst hat uns dann durch die Heiligen Hallen da geführt. Mhm. Und wir haben ja schon ein paar Mal gelästert, wenn du mit Wein, also du weißt, ob du mit einem Weingutsbesitzer oder mit einem Winzer sprichst, wenn er durch den eigenen Keller geht und den Lichtschalter nicht findet. Dann weißt du, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass er vergeblich den Lichtschalter gesucht hätte, aber er hatte aber auch gar keinen großen Hehl draus gemacht, dass er jetzt wahrscheinlich den einen oder anderen Lichtschalter suchen müsste. Also
ja.
Das ist das Problem. Er hatte das selber dann unten sogar noch erzählt, dass er eigentlich 4 Unternehmungen vorsteht. Die haben mit dem Schwagergeschlecht oder Cousinsgeschlecht, ich weiß nicht mehr, wie man das nennt, ihre Wälder zusammengelegt und bewirtschaften die zusammen. Das sind 4.000 Hektar.
Okay, das ist eine Menge.
Das macht auch im Moment viel Spaß bei den Holzpreisen.
Ja, klar.
Die haben eine Landwirtschaft mit 560 Hektar, wo er erzählte, das wird von 1,5 Leuten bewirtschaftet.
Was?
Mit modernen Maschinen kannst
krass.
Du mit 1,5 Leuten 560 Hektar.
Krass.
Und das Weingut. Und dann haben sie auch noch mit dem Schwagergeschlecht da die Bank.
Ja, und die ist auch nicht so klein.
Er sagte, naja, also da kommt halt manchmal, wenn der seinen Tag hat, dann kommt er morgens um 8 kommt da der Cheflandwirt und dann wird was besprochen. Um 9 kommt dann der Förster, da wird ein bisschen was besprochen. Um 10 ist dann Peter dran, Peter Geil, der Weingutsdirektor. Und um 11 kommt dann der Vorstandsvorsitzende der Bank und der kriegt den Rest des Tages.
Ja.
Weil die Bank ist 2017 in einen schweren Betrugsfall verwickelt worden. Da hat der Prokurist betrogen und die ganze Bank in Schieflage gebracht. Ist kein Geheimnis, kannst du im Handelsblatt lesen. Das ist ein Sanierungsfall und du kannst wunderbar mit einer florierenden Bank einen nicht florierenden 4.000 Hektar Wald stützen. Umgekehrt ist schwieriger.
Ja.
Und deswegen hat der jetzt nicht so viel im Moment mit dem Weingut am Hut, obwohl das natürlich, und das ist eines der Probleme, Franken ist so mit den Aushängeschildern. Ne? Denn sie haben halt überwiegend landwirtschaftlich geprägte Erzeuger, sagen wir mal so. Also ein Rudolf May ist nicht böse, wenn man das so sagt. Sein Vater hatte ja noch eine Mischwirtschaft.
Ja.
Also er hat ja die Landwirtschaft erst abgeschafft. Oder kannst du dir auch so ein Ulf Luckert oder sowas angucken. Die stellst du dir jetzt alle nicht vor, wie sie in New York in einem Sternrestaurant stehen und irgendwelchen Menschen Franken erklären.
Ja, das stimmt.
Der das am ehesten kann, ist im Zweifelsfall Sebastian Fürst. Sein Vater konnte das auch schon sehr gut, aber die machen halt so wenig Silvaner. Die machen vor allem Chardonnay und Pinot. Das nützt also den Franken dann nicht so viel. Insofern wäre das schon eine großartige Sache. Und dieser Wein hat mich halt an die Weine davor erinnert. Wir waren dann mit dem Fürst noch essen in der Gutsschenke. Die kochen auf Sternenniveau, fantastisch. Und er war auch die ganze Zeit bei uns. Und du hast so richtig gemerkt, wie der Mann sich entspannt hat. Der war einfach sehr glücklich, weil es waren ja Peter und Elisabeth da. Und die Leute haben mit ihm nett Smalltalk betrieben. aber es hat ihn jetzt keiner zu Spontangärung gefragt und es wollte auch keiner wissen, wie es denn um die Politik des VDP gerade gestellt ist oder sowas. Man hat mit ihm gesprochen und wenn man eine Fachfrage zum Thema Wahlen hatte, dann saß rechts irgendwie Elisabeth und links saß, also nicht rechts und links vom Fürsten, das wäre ja komisch, sondern an den anderen Tischenden, sodass man immer jemanden im Griff weiter hatte und er hat sich so richtig entspannt und irgendwann winkte er dann die Servicekraft ran und sagte, entschuldigen Sie, ich hätte gern einen Pilz. Da dachte ich so, okay, naja, das ist auch so ein Ausdruck. Wo, also da sitzt jetzt gerade die Jury des Internationalen Silvaner-Preises. Er ist der erste Präsident gewesen, den das Internationale Silvaner-Forum hatte und er bestellt erstmal ein Pilzchen.
Ja.
Weil wir machen das hier, wir nehmen das hier jetzt alles nicht so wichtig. Die Franken nehmen sich nicht so wichtig
und.
Nur ich musste an die letzten beiden Weine denken, die ich dir hier im Podcast eingeschenkt habe. Beim letzten Mal hatten wir einen Wein von Lodovico Antinori. Der war ja, hatte ich damals erzählt, in Amerika tätig, während sein Bruder die Super Toskana erfand und hat sich wahnsinnig geärgert, dass der toskanische Wein in Italien, in Amerika nichts wert war, kam zurück, hat gesagt, den zeige ich's.
Ja, ja.
Und dann haben die da richtig losgelegt und haben in weniger Jahren den toskanischen Wein auf die Welt-Fine-Wine-Karten gehoben. Der hätte sich in so einer Situation natürlich nie bestellt. Ja, weil der wäre dann mehr so, I'm on a mission. Also so, ne, der ist auf Mission und so. Also sehe ich jetzt, kannst du ja seinen Pilz gönnen, aber da ist natürlich so, jetzt, und das Zweite ist, ich habe dir vor zwei Folgen, habe ich dir einen Wein von den Igudens eingeschenkt von Sierra de Cantabria und da habe ich dir erzählt, dass die ein paar Feinweine machen und die haben sich ein tolles Weingut gebaut und hinter dem Weingut, hatte ich dir erzählt, haben die eine 1,2 Hektar Parzelle mit wurzelechten Triphyloxera-Reben, 80% die ortsübliche Tempranillo und 20% so ältere Sorten drin, da machen sie einen schönen eigenen Wein draus. Ja, und sowohl der von Antinori als auch der von denen kostet dann 500 Euro. Und hier haben wir das alles auf die Spitze getrieben. Die Parzelle für diesen Wein ist 15 Ar groß, 0,15 Hektar. Sie liegt direkt hinter dem Weingut. Nur, dass das Weingut nicht so ein örtlicher Neubau ist, sondern Schlosskastell aus dem 17. Jahrhundert. Ja, du guckst da irgendwie drauf. Wurzelecht Prefiloxa, 1873 gepflanzt, mit einer Monsterstockdichte, sodass du aus diesen 15 A trotzdem 1000 Liter rausholen kannst in einem normalen Jahr. Das ist also einem Hektarertrag von ungefähr 70 Hektoliter. Bei 1873 gepflanzten Reben ist das schon ganz ordentlich. Ja. Ne? Und dann wird das geholt, dann wird das 14 Tage auf den Schalen vergoren, weil das ist Wurzelrecht Prefiloxera, die überwiegende Rebsorte Silvaner plus ein paar historische Tramine. Also alles genau das Gleiche, auf den Schalen vergoren, mit Pigeage, mit Unterstoßen und so weiter, in so alten Bottichen wie damals. Dann wird das umgefüllt und für ein Jahr in einem Granitfass gelagert. Deswegen heißt es Granit, also ein Orange auf Granit, ganz wenig geschwefelt, gefüllt. Ultrakult kostet natürlich auch 500 Euro.
Nee,
22. Okay, das könnte das Problem sein, ja, weil ich habe den Wein so getrunken, habe die Story gehört, 1873 mit einem Zuppiluppi und habe gedacht, ey, der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt, Schiri hat angepfiffen, das Tor ist sogar noch leer, es müsste nur mal einer hintraben und den locker mit der Pike über die Linie kicken, aber es läuft keiner an, weil Fürst Ferdinand hat sich gerade einen Pilz bestellt. Ist gemein, aber ne, ist so ein bisschen
gut für die den Wein trinken wollen.
Es halt ist diese Bescheidenheit. Ja, ja. Ne? Deswegen, wir wollen uns da jetzt nicht drüber lustig machen. Es ist diese Bescheidenheit. Wir wollen uns nicht zu sehr in den Mittelpunkt stellen. Wir wollen das nicht so aufbauschen und so. Aber natürlich ist das eigentlich genau ein Wein. Sie haben jetzt natürlich mit Elisabeth Finkbeiner, die ja für Lodovico auch den Lodovico vertreibt, haben Sie jetzt eine Vertriebsfrau, die das sicherlich ändern wird. Peter Geil ist, der ist total heiß, der kommt eigentlich aus einer Winzerfamilie, der Eltern haben ein Weingut und er hat freiwillig gesagt, komm Bruder, du kannst das Weingut übernehmen, ich will in die weite Welt heraus, ich will mal bei so einem richtig großen Betrieb richtig was rocken. Ja? Nee. Der ist ehrgeizig, aber kein bisschen verkniffen, total nett und sehr jung. Und ich könnte mir vorstellen, die beiden werden das nicht so lassen. Also nächstes Jahr gibt es ihn nicht, weil auf 0,15 Hektar, also 15 A, kann auch mal schnell was durchwehen und hast halt keine Ernte. Also nächstes Jahr gibt es ihn nicht, aber ich wette, übernächstes Jahr kostet er 40.
Null hinten dran.
Und in drei Jahren kostet er 100. Also 22 Euro und es gibt noch ein paar Sachen. Aber vorsichtig, Leute, wenn ihr es jetzt kauft, funktioniert vor allem mit Essen.
Ja.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.